Also alles, was Wissenschaft ist, ist eigentlich Verfälschung des Objekts. Ja, er denkt sich das hier auch so, dass er sagt, das Denken macht unberechtigte Prognosen. Das muss man erstmal festhalten. Wer sich was erklärt, macht überhaupt keine Prognosen, weder berechtigte noch unberechtigte. Erklären und prognostizieren ist nicht dasselbe. Manches Wissen eignet sich für Prognosen. Manches. Wer zum Beispiel den Kapitalismus erklärt und weiß, was der Preis einer Ware ist, der kann den Preis deswegen nicht vorhersagen. Wer weiß, was eine kapitalistische Krise ist, kann nicht sagen, wann sie eintritt. Wenn man das übrigens könnte, es wäre eine tolle Sache an der Börse. Das sind zwei Paar Stiefel, eine Sache erkennen und Prognosen machen. Das ist nicht dasselbe. Bei Naturprozessen ist es vielleicht dasselbe, wenn man alle Randbedingungen im Griff hat. Aber da merken die Meteorologen, die sehr viel erklären können, wie schwer es dann ist, eine Prognose zu machen. Also erstmal, das ist schon ein Fehler zu behaupten, die Wissenschaft wäre eine Prognose. Nämlich die Behauptung über eine nächste Beobachtung. Wissenschaft ist überhaupt keine Behauptung über eine nächste Beobachtung. Andersrum ausgedrückt. Wissenschaft ist, dass ich den Grund, die Notwendigkeit von was ermittle. Und dann, wenn ich den weiß, den Grund, dann brauche ich wirklich nicht warten auf die nächste Beobachtung. Und das tut auch niemand. Immerhin, auch dieser Hahn lebt in einer Zeit, vielleicht waren die Flugzeuge noch nicht so allgemein verbreitet wie heute, aber die Eisenbahnen waren sicher, lebt in einer Zeit, wo alle Welt andauernd technische Geräte benutzt, wo jeder sich darauf verlässt und verlassen kann, dass das Flugzeug beim Start in die Luft steigt. Und jeder Und wenn dann tatsächlich mal ein Unfall passiert, dann sagt keiner, ich habe das sieben, was mit den Induktionsschlüssen. Haben wir halt wieder mal von N auf N plus 1 geschlossen, unberechtigterweise. Den gibt es überhaupt nicht, den, der das sagt. Es kommt das gar nicht vor. Ach, da haben wir wieder eine Beobachtung vorweggenommen. Und es hat sich erwiesen, dass unser Denken die Exekutivgewalt gar nicht hat. Den gibt es überhaupt nicht. Wenn ein Flugzeug abstürzt, dann gehen die Ingenieure hin und sagen, warum, was passiert sein muss, damit das Normale funktionieren, außer Kraft gesetzt worden ist. Insofern ist sogar die Untersuchung eines Unfalls noch der Beweis der Selbstverständlichkeit, dass die Naturgesetze auch im N plus 1. Fall gelten. Also das, weil ich das Gesetz weiß, deswegen hängt es nicht mehr davon ab, ob noch ein Fall eintritt. Es sind nur die Erkenntnistheoretiker selber, die ganze Wissenschaft auffassen als, da hat man 100 Beobachtungen gemacht und dann meint man, die 101. geht genauso. Aber so geht die Wissenschaft nicht. Die Wissenschaft sucht den Grund und wenn sie den Grund für die 100 weiß, dann braucht sie auf die 101. nicht zu warten. Und wenn die 101. anders ausgeht, ist es kein Grund, in die 100 Fälle und in die Erklärung der 100 Fälle einen Zweifel zu setzen. Und es tut auch niemand einen Zweifel setzen in die Erklärung der 100 Fälle. Sondern jeder sagt, was ist denn hier passiert? Da muss ein Sonderfall vorliegen. Und wenn ich an den Sonderfall denke, dann unterstelle ich die Geltung von meinem alten Gesetz und sage nicht, sieht man, Gesetze sind bloß Vermutungen. Also ich will jetzt wollte das erläutern als, wie verkehrt die ganze Erkenntnistheorie ist. Was das für ein schmarotzender Unsinn ist. Schmarotzend im Sinn von, sie lassen sich ja gar nicht ein auf die Schwierigkeiten und die Bedürfnisse der Wissenschaft, dort wo die Wissenschaft ihre Themen und Schwierigkeiten hat. Gehen wir die Sache andersrum an. Was leistet es denn dann eigentlich? Es melden sich welche, übrigens zum Teil wieder Kant. Was ist denn, wo kommt denn die Sicherheit im Wissen her? Ist die Bedingung der Möglichkeit unseres Nachdenkens? Andere kommen durchaus mit dem Gestus daher, die Wissenschaften speziell im Geistes- und im gesellschaftswissenschaftlichen Sektor, die irren viel herum und bringen es zu keinen guten Ergebnissen. Wir helfen ihnen auf die Sprünge und sagen ihnen, wie Wissenschaft besser ginge. Läuft dann im Wesentlichen darauf hinaus, sie sagen ihnen meinetwegen, in Wahrheit ist doch bloß die Erfahrung wahr und eure Theorien sind bloß subjektive Ordnungsversuche für die Erfahrung. Nehmen wir mal den Gedanken. So, das wird jetzt dann gesagt. Was hat man jetzt davon eigentlich? Gut, dann sind es halt bloß subjektive Ordnungsversuche, eine Ordnung in die Fakten zu bringen. Bitte, sind es eben die. Was ändert sich eigentlich? Die Wissenschaftler machen ihr Zeug. Wenn sie was Besseres finden, nehmen sie das Bessere. Wer sie kritisiert und ihnen einen Fehler, den sie machen, sagt, bringt sie weiter. Wer ihnen sagt, im Grunde ist euer ganzes Nachdenken bloß eine subjektive Ordnung. Ja, es gibt Erkenntnistheoretiker, die geben an mit Sätzen wie, alle Wahrheit ist selbst gemacht. Denkst du, was meint er denn jetzt? Ja, was denn sonst? Die Dinge machen die Wahrheit nicht. Also erklären muss man sie sich schon selber. Das ist nicht, das Ding hat seine Erklärung nicht von drauf geschrieben. Das Erklären, die wissenschaftliche Einsicht, eine Tat der Menschen ist, halten die für also bloß eine Tat der Menschen. Also nichts Zuverlässiges. So, jetzt, was ist es? Es nimmt an der richtigen Wissenschaft und ihren Einsichten einerseits gar nichts weg. Es kritisiert an falscher Wissenschaft, von der es viel gibt, keinen einzigen Fehler. Was ist denn eigentlich die Botschaft? Die Botschaft ist überhaupt keine in Bezug auf die Wissenschaft, sondern in Bezug auf ihren Status. Das sind Auskünfte über, welchen Grad von Gewissheit darf man behaupten. Ist klar, das ist keine Kritik der Wissenschaft, das bringt sie nicht weiter, das ist transzendental halt. Daneben getreten, exterritorial zum Treiben der Wissenschaft und daneben sagt man, was man davon zu halten hat. Ja, Wissenschaft ist bloß was Subjektives. Was leistet es? Es leistet, wie gesagt, im Verhältnis zur Wissenschaft und ihren Ergebnissen gar nichts. Im Verhältnis zum Status des Wissens liefern sie Definitionen ab. Man soll dem Wissen nicht zu viel abverlangen. Man soll mit Wissen nicht zu frech auftreten. Man soll mit Wissen tolerant sein, weil man könnte sich täuschen und wer anders könnte auch recht haben. Und es ist übrigens nicht die Empfehlung, prüf mal, was der andere sagt, vielleicht hat er recht. Es ist nicht die Empfehlung, betreibe das, was übrigens eine schwachsinnige Empfehlung wäre, dazu bräuchte man sie auch nicht, dass man den Wissenschaftlern sagt, betreibt Wissenschaft. Es ist die Empfehlung, behaupte nicht, du wüsstest etwas und verbiete jedem anderen zu behaupten, er habe eine gültige Wahrheit zu vertreten. Also das ist jetzt die Leistung, das daneben getretene Denken über den Status der Wissenschaft, das ist eigentlich das, was die Philosophie betreibt oder die Erkenntnistheorie betreibt, über den Status der Wissenschaft. Und da wird was gemacht. Im Grunde findet eine Legitimation von ziemlich schlechter Wissenschaft statt. Es stimmt, an der Universität herrscht Pluralismus. Und das Mindeste, was man dem entnehmen könnte, wäre, naja, zu einer einhelligen Meinung über ihre gesellschaftswissenschaftlichen Gegenstände kommen die Gesellschaftswissenschaftler nicht. Irgendwie sind die noch nicht bei Wissen angelangt, in dem Sinn von Gültigkeit und Allgemeinheit, wie es in der Naturwissenschaft existiert. Es wird seit Kant beklagt. Dazu aber ist jetzt die ganze Wissenschaftstheorie keine Hilfe, den mangelhaften Zustand zu überwinden und besser zu werden, sondern die Wissenschaftstheorie ist eine Legitimation des schlechten Zustands. Ja, da braucht man sich nicht wundern, wenn Erkennen auf Erfahrung beruht und über die Erfahrung hinauszugehen bloß subjektives Spekulieren ist, dann braucht man sich nicht wundern, dass die verschiedensten Meinungen rauskommen. Dann muss man sich auch damit zufrieden geben. Also das ist ein Fall von Erkenntnistheoretiker, treten an die praktizierte Wissenschaft ran. Hinterfragen Sie. Beteiligen sich nicht. Kritisieren keine Fehler. Hinterfragen Sie auf Bedingung und Möglichkeit. Und erklären die ziemlich miese Wissenschaft, die Sie vor sich sehen, für notwendig und unvermeidlich im Lichte dessen, dass die Bedingung der Möglichkeit von Wissenschaft ja auch ziemlich begrenzte sind. Ich gebe mich mal zufrieden mit der Stelle. Wenn übrigens Diskussionsbeiträge gemacht werden sollen, wenn jemand Fragen hat, sei es irgendein Schritt nicht verstanden, sei es überhaupt die ganze Linie verkehrt oder irrig findet, meldet euch ruhig. Ich habe jetzt schon viel geredet. Ich bin weit in meiner Gliederung. Es ist nicht so furchtbar schlimm, wenn ich mit der Gliederung nicht fertig werden sollte, dann... Also eine Auseinandersetzung über, was da gesagt wird, ob das passt, ob es richtig ist, ob die Einsichten was taugen oder nicht, das ist alles mehr wert, als dass ich mit der Gliederung fertig werde. Also jetzt gibt es im Moment keine Meldungen, dann... fahre ich fort. Was ich sagen will, ist jetzt genau dasselbe argumentative Schema. Transzendentales Hinterfragen. Um eine Legitimation zu bekommen, findet in dem Bereich statt, den man eben Ethik oder Moralphilosophie nennt. Auch da ist als erstes mal interessant, sich vor Augen zu stellen, dass in der Moral die Denker durchaus eine harte Nuss vor sich haben. Da gäbe es viel Wissenschaft zu betreiben an der Moral. Da gäbe es sich was zu erklären. Was ist das für eine komische Welt, in der die Menschen alle sittliche Maßstäbe akzeptieren und sich dann alle nicht dran halten? Warum tun die das? Die könnten doch entweder sagen, sie wollen sich gar nicht dran halten, dann akzeptieren sie die Maßstäbe auch nicht, oder sie könnten sagen, sie akzeptieren die Maßstäbe, dann bleiben sie der Sache aber auch treu. Nein, wir haben was anders vor uns. Es gibt sittliche Maßstäbe und die werden allgemein für richtig gehalten. Aber befolgt werden sie nicht. Also da gäbe es was zu erläutern. Jetzt schauen wir uns die Moralphilosophen an. Die stellen meinetwegen erstmal mit dem guten Kant sich die Frage, was soll ich tun? Sind also selber weit davon entfernt, in der Hinsicht, wie ich jetzt gerade angefangen habe, zu fragen, was ist denn das überhaupt mit diesem Sollen? Das Sollen, was ist das für eine komische Geschichte, ein ewiges Sollen? Nie kommt es zur Wirklichkeit, aber weggeworfen wird es auch nicht. Die befassen sich mit der Frage gar nicht, sondern die befassen sich wieder Kant mit der Frage, was ist das gute Sollen? Welche Pflicht, die Leute alle nicht einhalten, welche Pflicht ist rechtfertigbar? Ja, ein anderer Anlauf an denselben Punkt ist, der Kant, was soll ich tun? Na, wonach fragt er eigentlich? Er fragt nicht, was will ich? Da müsste man bloß seine Zwecke in Ordnung in eine richtige Reihenfolge bringen. Was will ich? Worum geht es mir eigentlich? Das ist rationell, das muss ein Individuum machen. Mein Mensch könnte auch mal fragen, was muss ich? Ja, dann lande ich mit meinem Interesse bei einer Betrachtung der Mächte, die mir Zwänge auferlegen. Was muss ich alles? Ja, da muss ich dann den Staat und die Ökonomie befragen, was sie mir für Nöte auferlegt. Und da muss ich die bewerten und sagen, die sind akzeptabel oder nicht oder was immer. aber sagen, was soll ich? Das ist schon die Frage nach dem akzeptablen, dem einsehbaren Zwang, dem einsehbaren Müssen, der Pflicht, die mit meinen Interessen nicht übereinstimmt, aber trotzdem für mich verpflichtend sein soll. Nein, da kann ich erst mal aus meiner Lektüre versichern, das war nicht der Fall.
Ich meine, diese Deutung, diese Worte, das teilweise nicht anders sehen.
Also wenn es bloß das Wort wäre, wenn es so wäre, ja, quasi ich hänge alles an dem Wort auf und benutze das Wort jetzt entgegen dem Sinn, wie es beim Kant wirklich vorkommt. Da können wir sagen, na gut, folgt aus dem Wort sollen schon so viel. Ja, man kann ja auch mal sich selber fragen, soll ich Bier oder Wasser trinken? Es ist dann in Wahrheit dieselbe Frage, wie will ich Bier oder Wasser trinken? Es ist dann kein Unterschied. Und soweit es kein Unterschied ist, na bitte, dann die Frage will ich nicht kritisieren, aber die ist es bei Kant halt auch nicht. Er fragt nach den vernünftigen Pflichten. Und das ist schon eine paradoxe Idee, eine vernünftige Pflicht. Ja, bitte? Ja, dem im Sinn von der praktischen Stellung würde ich mich schon anschließen. Aber natürlich gibt es Pflichten. Ja, du musst es, du sollst, was, du sollst, bitte? Ja, erstmal könnte man doch sagen, in unserer Gesellschaft gibt es Pflichten, die gibt es wirklich. Du musst Steuern bezahlen, du musst das Eigentum respektieren, du musst, ja, ja, eben, dann löst sich's, ja, okay. Naja gut, was dann? Dann kriegt man es mit dem Kadi zu tun, das kennt man ja. Ist aber nicht der Punkt, ich verstehe den Gedanken erstmal so weit, bitte. Der tut sich härter als andere. Das ist ja bekannt. Also soweit verstehe ich das und in die Richtung wollte ich auch argumentieren, sagen, es ist rationell zu fragen, was will ich, obwohl das manchmal auch schon eine komische Frage ist. Aber jedenfalls für sich, gut, dann geht es einem um die eigenen Zwecke. Man kann auch rationell fragen, was muss ich? Was soll ich? Da hat man das Müssen schon als eine vernünftige Forderung gegen sich akzeptiert und fragt dann danach, ob man sie für vernünftig halten soll. Und erstmal muss man sagen, das ist der Stoff, von dem die philosophischen Seminare in der Abteilung Moralphilosophie voll sind. Welche Zwecke lassen sich rechtfertigen oder welche Normen lassen sich rechtfertigen? Das ist die Suche, ist das Verlangen. Und wie gesagt, da steht man schon sehr auf dem Standpunkt, dass die Rechtfertigung sein soll, damit man die Pflicht vernünftig finden und sich mit ihr in Einklang setzen kann. Der Bereich selber jetzt, ein Sollen zu begründen, ist eine wunderbare Witzabteilung des Denkens, denn das gelingt nie. Es gelingt aus logischen Gründen nicht, weil der rationelle Appell an das Individuum, es ist was in deinem Sinne, du tust dir was Gutes, nimmt der Pflicht entweder den Pflichtcharakter, so im Sinn von, das ist doch bloß eine Investition in deinen besseren Nutzen. Oder man kann überhaupt nichts für die Pflicht anführen, warum sie akzeptabel sein sollte. dann ist es in Wahrheit immer der Appell an die Moralität, die man in dem Angesprochenen halt voraussetzt. Ja, das sind lauter Zirkelargumentationen. Es gibt Argumentationen in der Philosophie der Art, warum soll man eigentlich nicht einen Menschen schlachten, wenn man seine Ersatzteile an 5 andere ausgeben kann und die dann und die 5 könnten geheilt werden. Eine kriegt die Leber, der andere kriegt das Herz und so zu. Warum soll man den eigentlich nicht schlachten, den einen? Das ist völlig klar. Die Antwort heißt, ja, weil wir das Individuum als einen hohen Wert schätzen und da ist der Zufall, dass andere in ihrem Leben krank geworden sind, kein Grund, den einen umzubringen, selbst wenn seine Ersatzteile für 3 oder 4 reichen würden. Das ist die Antwort. Die Antwort ist ja auch klar, die ist ja in der Frage schon vorausgesetzt, warum tun wir das nicht? Und die Antwort ist dann bloß die Erinnerung an die Wertschätzung, die es halt schon gibt. Argumentativ null Wert. Wenn nämlich jemand die Wertschätzung nicht mitbringt, dann beweis ihm das mal, dass das schlechter ist. Den einen umzubringen, wo man doch 5 retten kann. Also, der Kant hatte sich da bemüht in der Richtung. Und der Kant ist ein lustiger Bursche, dass er gerade darin, dass er sich immer so schön bemüht, so schön zeigt, wie verkehrt das alles ist. Er hat sich die interessante Frage er wollte überzeugen und hat sich die Frage vorgelegt, kann man eigentlich einem Lügner sagen, dass er besser nicht lügen sollte? Und da hat er ein Gedankenexperiment gemacht, das geht so, Lügner, du lügst. Ich will dir sagen, das ist unvernünftig. Und dazu, um den Beweis der Unvernunft zu führen, biete ich dir an, mach ein Gedankenexperiment. Stell dir vor, du würdest die Lüge zum allgemeinen Gesetz erheben. Alle sollten lügen und müssten lügen. Dann, lieber Lügner, könntest du dich auf die Wirkung deiner Lüge nicht mehr verlassen, weil allgemein die Lüge erwartet wird. Und dann hättest du nichts von deiner Lüge. Also, lieber Lügner, lüge lieber nicht. Das ist der Gedankengang. Wie kann der Lügner sich von der Unrechtmäßigkeit der Lüge überzeugen? Lüge lieber nicht, denn wenn die Lüge ein allgemeines Gesetz wäre, würde sie nichts mehr taugen. Einerseits ein interessanter Versuch, an den Nutzen des Lügners zu appellieren. Das ist schön, dass dem Kant auch nichts anderes einfällt, wenn man über Sollen, über die Pflichten redet, dass man am Schluss dann doch den Nutzen braucht als Argument. Die eine Hälfte, die andere Hälfte. Wie erreicht er denn eigentlich den Beweis, dass der Lügner nicht lügen soll? Indem er ihn verführt. Er verführt den Lügner nämlich dazu, sei Lüge als allgemeines Gesetz zu erlassen. Alle sollen lügen. An der Stelle muss man sagen, das ist in Wahrheit das, was ich vorhin gesagt habe, im Grunde ist es ein Appell an die Moralität des Lügners. Bereit sein, meinen Fehltritt, meine Übertretung zu einem allgemeinen Gesetz zu machen, das ist die ganze Moral. Ja, der Lügner weiß schon, dass er sich eine Ausnahme genehmigt hat von dem, was man soll. Wenn man ihm jetzt sagt, hey Mann, wenn das alle täten, ist eigentlich der geistige Gedanke, wenn das alle täten, betrachte mal deins nicht als Ausnahme. Ja, wenn er bereit ist, das nicht als Ausnahme zu betrachten, ist es dasselbe wie, meinst du, das war moralisch zu lügen? Ja, das weiß der auch, dass es nicht moralisch war. Also mach's zum allgemeinen Gesetz. Ja, was kommt denn da eigentlich raus, wenn man es zum allgemeinen Gesetz macht? Alle lügen. Übrigens, Klammer auf, ist es nicht so? Alle lügen, wenn sie meinen, es nützt ihnen. Und alle Leute gehen davon aus, dass es so ist. Und keiner vertut sich riesig dabei. Also von wegen, das ging nicht. Geht sehr wohl, alle lügen. Was kann man wollen, was kann man nicht wollen? Der Lügner kriegt gesagt, du kannst die Lüge nicht als allgemeines Gesetz wollen. Das stimmt in einer Hinsicht, weil es quasi ein Widerspruch in sich ist. Den Verstoß zum allgemeinen Gesetz machen, das geht nicht. Weil man mit dem Verstoß, wenn man den zum allgemeinen Gesetz macht, dann negiert man die ganze Sphäre. dann gibt es halt die Kategorie Wahrheit und Wahrhaftigkeit und Unwahrhaftigkeit nicht mehr, wenn man es zum allgemeinen Gesetz macht. Was man nicht wollen kann, ist den Verstoß zum allgemeinen Gesetz machen. Ja, aber das ist wirklich ein Widerspruch. Aber wie gesagt, die ganze Beweiskraft des Arguments kommt ja eh aus dem Eck, sei bereit, das zum allgemeinen Gesetz zu machen und es nicht als einen Verstoß, als eine Ausnahme zu betrachten, die du dir mal herausgenommen hast. Und wenn er bereit ist, das zu tun, dann ist er moralisch. Aber deswegen, weil er es schon ist und nicht, weil er es durch die Überzeugungskraft dieses Arguments wird. Ja, bei Hegel gibt es eine wunderbare Widerlegung vom Kant in dieser Hinsicht. Da sagt der Kant, achte das Eigentum deines Nächsten, du sollst nicht stehlen. Sagt der Hegel, naja klar, ein Widerspruch zum Eigentum ist es Stehlen schon. Wenn es Eigentum gilt, soll man nicht stehlen. Aber wenn es Eigentum nicht gilt, ist auch es Stehlen kein Problem. Es stimmt nicht, dass man beweisen könnte, dass man das Eigentum achten muss. Außer man verweist darauf, dass es sowieso gilt. Also es ist jetzt ist dasselbe Verfahren an dem Eigentum. Das ist jetzt unklar gewesen. Es ist nicht gefolgt worden. Kant sagt, respektiere das Eigentum deines Nächsten. Du sollst nicht stehlen. Da sagt der Hegel, ja, das ist wieder dieser Gedanke, wenn man seinen Schrott verallgemeinert, dann kommt raus, dann hat man die Prüfkriterien, ob man das wollen darf oder nicht. Wenn man also sagt, hätte ich nichts dagegen, wenn alle stehlen. Nein, das ist halt dieselbe Geschichte von Grad. Dass es Eigentum gilt und alle stehlen, das geht nicht. Aber dass man das Eigentum allgemein nicht anerkennen muss, das geht natürlich schon. Insofern ist der Beweis, man soll nicht stehlen, ist ja bloß der Appell an, Mensch, das Eigentum gilt. Es ist doch gar kein Überzeugargument, mit dem er den Nutzen oder die Vernunft oder die Qualität des Imperativs respektiere das Eigentum beweisen könnte oder würde. Es ist bloß der Appell dran, wenn es gilt, gilt's. Jetzt ist Folgendes wichtig, diese Geschichten. Jeder, der Philosophie studiert, geht durch diese Seminare und hat diese Prüfüberlegungen auch mal gesagt, gekriegt, mitgemacht. Jetzt ist es wichtig zu sehen, dass die Gedankenbewegung, ich hinterfrage was. Ja, das kann die Welt sein, wie bei Heidegger. Das kann, ich hinterfrage die Wissenschaft auf die Bedingung ihrer Möglichkeit. Jetzt, ich hinterfrage die gültigen Normen unserer Gesellschaft. Und auch da mit der Logik. Und will sie legitimiert kriegen, damit ich Ja dazu sagen kann. Dieses Verfahren ist ein affirmatives. Das ist ein Verfahren, das den kritischen Impuls, mit dem er loslegt. Warum hinterfragt man denn überhaupt? Irgendwas schmeckt einem schon nicht, sonst müsste man es auch nicht hinterfragen. Einfach gut und schön. Ja, bitte. Nee, ich wollte ja gerade sagen. Nein, Philosophen verwechseln Legitimation und Erklärung. Ja. Also ich bin nicht sicher, ob ich es ordentlich verstanden habe. Ich versuche mal. Ich
sage, dass ein Philosoph, wenn er irgendwas erklärt, dass wenn er das dann erklärt hat für sich, dass das für ihn dann gleichzeitig legitim ist. Das
ja.
Ist klar. Aber das denke ich, das ist allgemein so, wenn man irgendwas erklärt.
Nein.
Ja, und das würde ich gerne
wissen. Okay. Jetzt mache ich es mal an dem Beispiel, das mir am geläufigsten ist. Ich erkläre die Funktionsweise des Kapitalismus. Und wenn ich sie Ihnen erklärt habe, dann habe ich vor mir eine Produktionsweise, die wert ist, dass man sie abschafft. Die ist nicht legitimiert durch die Erklärung. Es stimmt nicht, ja, wir kennen das. Erklären heißt verstehen. Ja, die Geisteswissenschaft und ihre methodische Selbstreflexion ist voll von dieser Gleichsetzung. Erklären heißt verstehen. Übrigens, es gibt auch dieses alles verstehen heißt alles rechtfertigen. Ja, sind Sprüche, die nicht ich erfunden habe. Die sagen, das gibt's innerhalb der, also Dilthey und die Burschen haben das gemacht.